Der norwegische Autor Andreas Tjernshaugen, der ist eigentlich Soziologe, hat viele Jahre in der Klimaforschung gearbeitet. Vor 7, 8 Jahren sowas hat er sich dann aus Passion der Ornithologie zugewandt. Da ist dann 2017 auch in Deutschland ein Buch von ihm erschienen, Das verborgene Leben der Meisen. Jetzt ist Tjernshaugen gewissermaßen auf Fuchsjagd gegangen. Das ist jetzt nicht mehr Ornithologie. Sein neues Buch beschäftigt sich mit dem verborgenen Leben der Füchse. Gerrit Bartels hat es für uns gelesen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was hat denn Tjernshaugen dazu bewogen, sich jetzt mit den Füchsen zu beschäftigen?
Ja, das ist eine gute Frage. So richtig erklären tut er das nicht. Also es gibt keine Einleitung in dem Buch. Aber irgendwann sagt er dann, dass der Fuchs für ihn, also was ihn am meisten am Fuchs begeistert, dass er sowas Wildes hat. Klar, der lebt halt auch in der wilden Natur und in der Stadt und dass er eine Art Vogelfreier ist für ihn, dass er so ein Symbol für Freiheit und Selbstbestimmung darstellt. Und wenn man das so mit anderen Tieren vergleicht, also die wir jetzt alle so kennen, die in unseren Wäldern sind, da geht es natürlich oft um Abschussquoten, um Schonzeit, um Bestand und wie man das alles erhält. Um den Fuchs kümmert sich keiner so richtig. Der Fuchs ist eben, klar, der wird auch geschossen in manchen Gegenden, wenn er sich eben zu viel mit anderen Tieren beschäftigt und da halt eben die frisst. Dann gibt es aber wieder Gegenden, da ist es einerlei, ob der Fuchs nun da ist oder nicht. Und dem Fuchs wiederum selbst ist das auch egal, so beschreibt es Tjernshaugen. Der macht eben, was er will und der ist relativ unabhängig und sehr anpassungsfähig auch. Und so wie Tjernshaugen es beschreibt, gibt es wohl in Nordeuropa so viel Füchse wie überhaupt noch nie. Und in Norwegen allein jedes Jahr, also wenn die ihren Nachwuchs bekommen haben, so um die 200.000 erwachsene Füchse, die sich da umhertreiben.
Nun könnte man ahnt es schon, sich mit dem Fuchs aus sehr verschiedenen Blickwinkeln beschäftigen. Wie hat er das jetzt gemacht? Wie hat er das aufgebaut?
Ja, also dieses Buch ist völlig, wie ich sagte, ohne Einleitung. Er fängt einfach an mit dem Fuchsbau. Tjernshaugen wohnt am Oslofjord in einem kleinen Ort. Da ist er wohl im Wald auf einen Fuchsbau gestoßen. Dann beschreibt er eben so einen Fuchsbau, also das, was er sehen konnte. Die können teilweise irgendwie bis 50 bis 100 Gänge haben, diese Bauten. Da wird halt der Nachwuchs großgezogen. Und dann reiht er so Kapitel für Kapitel, ja, Wissenswertes aneinander. Da geht es dann um die Fuchsspuren, die sich sehr von Katzen und von Dachsen unterscheiden. Von den Hunden ist es eher schwieriger, so wie er mit Kot dann sein Revier markiert. Es geht um ja, das, was ein Fuchs frisst natürlich, dass er eben alles Fresser ist, der eben einfach sich, Pflanzen, Früchte, Beeren nimmt er genauso gern zu sich, wie aber vor allem dann eigentlich Mäuse und Vögel. Und man muss auch sagen, also der gehört, er hat was Katzenartiges, Fuchs, stammt aber ganz ursprünglich von ganz, ganz vielen Jahrtausenden entfernt vom Wolf ab. Gehört zur Hundefamilie, die sich wiederum aufteilt in einen Wolfszweig und einen Fuchszweig. Und es gibt wohl 16 Arten von Füchsen. Der Rotfuchs ist so der klassische, den wir auch alle kennen. In Skandinavien kommt dann eben vor allen Dingen, da gibt es auch einen Kapitel. Da kommt dann eben der Eisfuchs oder Schneefuchs auch vor, der so in höheren Regionen lebt, eben Richtung Polarkreis und viel kleiner ist wohl als der Rotfuchs.
Gut, Polarfüchse haben wir nicht hier in Berlin, hier haben wir die anderen Füchse, aber es ist doch ganz schön interessant, was man alles über den eigentlich erzählen kann. Diese Allesfresserei, die du gerade angesprochen hast, ist auch ein bisschen der Grund wahrscheinlich, warum der so anpassungsfähig ist.
Ja,
oder?
Genau, das sind vor allen Dingen die Nagetiere, die es ja in hoher Zahl gibt, vom Eichhörnchen über den Biber, vor allem aber eben Ratten und Mäuse. Und interessant dabei ist, dass ein Fuchs ja vor allen Dingen ein einsamer Jäger ist, so kennen wir das ja auch. Also wenn wir Füchse sehen, dann hier in Berlin sehen, dann sind es eben also immer Einzeltiere, also sind ja nie in der Familie, aber dass so wie die Füchse aufgezogen werden, dass es doch in der Familie passiert, dass es eben eine Fehe, so heißt eben der weibliche Fuchs und ein Rüde und es können auch mehrere Füchse zugleich sein, die sich da um einen Nachwuchs kümmern, also Inzucht ist auch geläufig und Tjernshaugen beschreibt dann den Fuchs auch eben gerade eben wegen solchen Ambivalenzen auch als widersprüchliche Natur oder auch als ein geheimnisvolles Tier.
Ja, das ist es nämlich. Ne? Das eine ist der Fuchs, was er frisst und wie er sich so fortpflanzt und so weiter. Das andere ist mehr so kulturhistorisch. Dem wird ja genau. Eine Menge nachgesagt, dass er listig ist und schlau und gerissen. Geht er da auch drauf?
Genau, und da geht er eben, ja, gibt es mehrere Kapitel zu, geht er ganz weit zurück. Also Aristoteles soll eben schon gesagt haben, dass der Fuchs ein Schmarotzer sei. Er wurde mit dem Teufel verglichen. Dann gibt es natürlich die berühmten Fabeln von Aesop. Da kommt dieses Listige und Schlaue her. Und das ist eben so eine Mischung. Also der Fuchs ist Held und Schurke zugleich. Reich. Und es gab wohl im 12. Jahrhundert, also da ist wohl eine riesige, ebenso auch auf natürlich Aesop basierend, ein riesiges Fuchsbuch erschienen in Frankreich, der Roman de Renard. Da kommt dann halt eben der Roman von Reinhardus, der sich immer wieder mit dem Wolf, mit Isegrim auseinandersetzen muss. Und auf diesem riesigen Fuchsbuch basieren auch diverse andere so Nachdichtungen. In Skandinavien ist es ein Buch von einem gewissen Hermann Weigere, der über Mikkel den Fuchs geschrieben hat, eben Geschichten über Mikkel den Fuchs. Also in Skandinavien heißt der Fuchs bis heute Michel. Bei uns ist es eben auf dem Renard Reinhardus beruhend eben Reinicke Fuchs. Goethe mit den Gesängen vielleicht als berühmteste Nachdichtung eben dieses großen Epos, das da aus dem 12. Jahrhundert stammt. Und ja, der Fuchs regt dann immer wieder die Fantasie an, die literarische Fantasie. Und es ist ja dann auch so, man kann es ja dann wieder sagen, Berlin, wenn wir hier Füchse sehen, die haben ja immer sowas, also wenn man sie trifft, dann sowas, ja schon was auratisch, geheimnisvolles, sind natürlich eben auch autark, gehen so ihrer Wege und sind ja immer seltsame Begegnungen, die man so hat. Man fühlt sich ja immer komisch berührt so von so einem
Fuchs. Das kenne ich auch morgens irgendwie in der Innenstadt von Berlin, ja. Laufe ich mit dem Fuchs irgendwie zur U-Bahn. Darüber schreibt er auch, Fuchs in der Stadt?
Fuchs in der Stadt gibt es auch ein kleines Kapitel, das ist jetzt nicht so ergiebig, da geht es um den Fuchs als Stadtbewohner. Oslo gibt es wohl auch sehr viele Füchse. Bristol wird kurz genannt als Stadt in England, wo es wohl eine hohe Fuchsdichte gibt. Da geht es mehr so um die, soll man den Fuchs eigentlich domestizieren, um den Fuchs als Haustier, wovon er eher abrät. Und insgesamt ist dieses Buch schon, es macht schon Spaß zu lesen. Es ist so ein bisschen so ein Schnelldurchgang durch so eben ja, kulturhistorisch und eben wie der Fuchs so sich darstellt, wie er sich ihm darstellt, so in der freien Natur. Da ist er nicht so erfolgreich gewesen, so habe ich den Eindruck gehabt. Nach der Lektüre. Aber das ist das Schöne daran. Also so bewahrt der Fuchs eben dieses Geheimnisvolle, so wie er das dann auch immer wieder beschreibt.
Und ein kleines bisschen wird es gelüftet in diesem neuen Buch. Gerrit Bartels, herzlichen Dank. Das verborgene Leben der Füchse von Andreas Tjanshaugen in der Übersetzung von Ulrich Sonnenberg ist bei Insel erschienen. 214 Seiten, kostet 18 Euro. E-Book gibt es auch, klar, 15,99 €.